als letztes noch, Sie haben wie alle anderen Vorredner darauf hingewiesen, dass man sich ja einig sei unter den anderen Fraktionen, dass gehandelt werden müsse. Nur, wissen Sie, Herr Fernes, die Probleme haben wir nicht seit gestern und nicht seit vorgestern, sondern seit Jahren. Und die Abschiebungsverweigerung letztlich auch bei schwer Straffälligen, das ist ein Thema, das wir seit Jahren beklagen. Da ist nichts geschehen. Und da bin ich nicht gerade zuversichtlich, dass sich da jetzt was ändern wird. Wenn das geschehen sollte, umso besser. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat. Vielen Dank.
Herr Abgeordneter Fernes, zur Beantwortung der KI.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe in aller Kürze die Internetseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bemüht. Die Behauptung, hunderte Millionen würden in Entwicklungshilfe an Somalia gezahlt, ist schlicht falsch. Es handelt sich bei den letzten dort veröffentlichten Zahlen um 54 Millionen, die gezahlt wurden. Also insofern haben Sie ja offensichtlich, offensichtlich wollen Sie ja hier übertreiben, weil Sie ein bestimmtes Bild generieren wollen. Im Übrigen, wenn Sie sich ernsthaft mit den Fragen beschäftigen wollten, dann wüssten Sie auch, dass es in Somalia staatliche Strukturen faktisch schlicht und ergreifend nicht gibt in der Gestalt, wie wir uns das vorstellen. Und dann wüssten Sie damit um die Probleme, die es nun mal gibt, wenn man mit entsprechenden Ländern zum Beispiel erforderliche Dokumente bekommen will. Und deswegen wiederhole ich das, was ich vorhin gesagt habe, weil sich das einreiht. Wir werden unseren Rechtsstaat nicht dadurch verteidigen, dass wir ihn aushöhlen. Das Gegenteil ist richtig. Rechtsstaat muss sich immer dann beweisen, wenn es ein Stück weit auch schwierig ist. Alles andere ist nämlich keiner. Und das gilt auch bei dieser Frage. Und dann mögen Sie Beispiele haben, wenn es darum geht, aus anderen Ländern Häftlinge irgendwo, wie auch immer, zur Vollstreckung hinzuverbringen. Aber das kann doch bitte auch nicht unser Anspruch sein, gerade wenn es um Strafgefangene geht. Den Strafanspruch des deutschen Staates, und auch wenn Sie das gelegentlich mal anders versuchen darzustellen, eine Abschiebung ist eine Verwaltungsmaßnahme und keine Strafmaßnahme. Wer hier kriminell ist und so kriminell ist, dass er zu einer Haftstrafe verurteilt wird, der geht hier selbstverständlich ins Gefängnis, weil das ist, was unsere Rechtsordnung vorsieht. Und im Übrigen ist man dann auch sehr konsequent bei der Rückführung. Das sind doch alles Phantombilder, die Sie hier versuchen zu zeichnen, um Ihr Narrativ zu stärken, dass es eine Bedrohungslage gäbe, wie sie noch nie da gewesen ist. Das Gegenteil für ganz normale Bürgerinnen und Bürger ist schlicht und ergreifend richtig. Und das muss man an dieser Stelle dann auch immer wieder sagen. Das entbindet nicht von der Verantwortung, weil Kriminalitätsbekämpfung nun mal auch eine rechtsstaatliche Daueraufgabe ist. Aber Panikmache und Schaum vor dem Mund helfen uns da mit Sicherheit nicht weiter, Herr Bollinger.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns noch Gäste begrüßen, die bei uns im Plenum sind. Und zwar begrüßen wir Schülerinnen und Schüler der IGS in Speyer, die 12. Jahrgangsstufe, die Leistungskurs Sozialkunde. Herzlich willkommen. Weitere Schülerinnen und Schüler verfolgen unsere Debatte, und zwar das Hilder-Gymnasium in Koblenz, die 10. Jahrgangsstufe. Willkommen. Schülerinnen und Schüler aus Bidungal Montessori-Schule in Ingelheim sind bei uns. Willkommen im Landtag. Und wir freuen uns, dass Gemeinderatsmitglieder aus Niederburg hier sind. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir fahren fort in der Debatte. Der Fraktionsvorsitzende Dr. Streit von den Freien Wählern hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am Anfang muss man doch zunächst mal sagen, wir leben in einem der sichersten Bundesländer, hier in Rheinland-Pfalz. Und das ist auch ein Wert. Als zweites denke ich, es ist unsere gemeinsame Meinung, Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asylrecht in Deutschland. Und dafür stehen wir ein. Und das Dritte ist, man darf bestimmte Gruppen nicht benutzen, um anderen Gruppen Angst zu machen, weil das verstößt gegen Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dort heißt es dann weiter, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe jeglicher staatlicher Gewalt. Und wir als Parlamentarier sind diese staatliche Gewalt. Und wir dürfen deshalb nicht Menschen benutzen, um anderen Menschen Angst zu machen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch Zahlen, Daten, Fakten anerkennen, weil ansonsten begehen wir einen großen Fehler. Und diese Zahlen müssen wir nüchtern betrachten. Menschen betrachten aber die Frage der Kriminalität nicht nüchtern, sondern subjektiv. Und beim subjektiven Empfinden ist es im Verhältnis zu den Opfern genau umgekehrt proportional. Die meiste Angst haben nicht die, die die meisten Opfer darstellen, sondern die meisten Opfer sind bei jungen Männern und die meiste Angst haben betagte Damen. Und deshalb muss man auch genau dann fragen, wo passieren welche Straftaten in welcher Schwere. Und ich bin ganz bei Kollegen Fernes. Jeder Tod ist zu viel, aber auch jede Straftat ist zu viel. Und jede Ebene der staatlichen Gewalt muss sich fragen, was kann man denn dagegen tun, dass weniger Straftaten passieren? Und ich denke, es ist ganz klar, wenn der Anstieg der Kriminalitätszahlen im Ausländerbereich damit zusammenhängt, dass wir eine große Zahl an illegaler Zuwanderung haben, dann ist zuerst einmal die EU gefragt, die Grenzen Europas stärker zu schützen. Das heißt, ich muss Frontex ausbauen. Ich muss aber auch schauen, dass ich Schlepperbanden das Handwerk lege und die Seenotrettung dann auch in staatliche Hand überführe. Ich sehe den Bund in der Verantwortung, all diese Dinge auf ein natürliches Maß herunterzufahren, was Geflüchtete und Verfolgte in unserem Land erwarten können. Und es darf nicht dazu führen, dass man Geldleistungen erhält und dieses Geld dann nach Hause in die Heimatländer überweist. Und vor allen Dingen, wenn man nicht politisch verfolgt ist, wenn man keinen Anspruch auf Asylrecht hat. Ich sehe aber auch das Land in der Pflicht, all die Dinge auszuschöpfen, die möglich sind. Und das ist bei uns, bei den Freien Wählern, immer die Frage nach der konsequenten Abschiebung, der Residenzpflicht und natürlich auch die offenkundig Nicht-Asylberechtigten nicht in die Kommunen zu bringen, sondern sie in Ankerzentren zu halten. Und wenn ich mir Bitburg, meine Heimatstadt, anschaue mit der AFA, die zurzeit geschlossen ist, weil einfach zu viele Einsätze der Feuerwehr erfolgten, ohne dass wirklich Brände vorlagen, es waren einfach nur die Rauchmelder immer wieder in Gang gesetzt, dann ist im Unterschied zu der Zeit, als ich Landrat war und als das Rote Kreuz die AFA betreute, ein großer Unterschied entstanden mit der Ausschreibung und der Vergabe an einen Drittanbieter. Hier wird zu wenig Leistung an den Menschen erbracht, die sich dort in der AFA aufhalten. Und ich vergleiche das mal mit Gruppen von jungen deutschen Männern, die auf Mallorca sind oder vielleicht an einem anderen Ort, wie dort sich benommen wird. Und es kann nicht sein, dass man diese Menschen mit zu wenig Betreuung in den AFAs lässt. Das ist auch nicht gerecht gegenüber den Menschen in der Wohnsitzgemeinde. Damals, als das Rote Kreuz die Leitung hatte, waren nicht nur die Hauptamtlichen dort, sondern sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Und das hat Wunder gewirkt. Und wie Sie sehen, es ist ein ganzer Strauß an Dingen, der notwendig ist, um die Kriminalität in unserem Land bei diesen Gruppen zu verhindern.
Für die Landesregierung spricht der Innenminister, Herr Michael Ebling.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf annehmen, dass die anwesenden Schülerinnen und Schüler von hoch engagierten Lehrerinnen und Lehrern aus Rheinland-Pfalz begleitet werden, die aufgrund ihrer didaktischen Kenntnisse die Fähigkeit besitzen, genau einschätzen zu können, ab wann man mal was wiederholt, dass sich auch ein Lernerfolg festigt oder neu einstellt. Ich muss aber auch feststellen, dass wir bei der Debatte um die Kriminalitätsstatistik auf wiederholten Antrag der AfD leider feststellen müssen, die Lernkurve bei der antragstellenden Fraktion bleibt leider null. Wir reden immer wieder über ein und dasselbe, und das ist schwarz-weiß, und das ist ganz klar, es gibt Deutsche und es gibt Nicht-Deutsche, und die einen, die sind anständig und die anderen irgendwie nicht. Und um das Bild zu erzeugen, nimmt man auch jede Zahl, die man gerne dafür brauchen kann. Dazu ist noch nicht einmal die Mühe erkennbar, aus dem Konvolut der vorgetragenen Zahlen zumindest das, was jeder Seriöse machen würde, nämlich die offenkundigen Taten, die nur Ausländerinnen und Ausländer begehen können, zumindest herauszurechnen. Das ist zumindest mal ein seriöser Ansatz. Man nennt aber auch hohe Zahlen, wie zum Beispiel Beförderungserschleichungen, die einen erheblichen Anteil dieser Deliktsarten insgesamt ausmachen in der Summe, im gleichen Atemzug wie Straftaten gegen das Leben, als wäre das alles gleichzustellen. Insofern bin ich dankbar, dass wir in der Debatte die Differenzierungen besitzen, deutlich zu machen, dass wir über zwei wesentliche Phänomene in der Tat zu reden haben und uns damit auseinanderzusetzen haben. Ich habe das auch bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik deutlich gemacht, weil in der Tat der Blick auf die Zahlen lässt zwei Rückschlüsse zu. Das sticht heraus. Zum einen, der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger nimmt zu, auch im überproportionalen Sinne. Und zum Zweiten, wir haben es mit dem Anstieg von Tatverdächtigen im Kinder- und Jugendalter zu tun. Auch das ist herausstechend. Auch das sagt aber etwas aus über eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Ja, da lohnt eine Debatte, aber sicherlich nicht, wenn wir sie so verkürzt an dieser Stelle führen. Und deshalb ist es gut, dass wir auch auf fachlicher Ebene, das geschieht im Übrigen auch natürlich in einer Innenministerkonferenz, aber auch an anderen Stellen ganz, ganz sicher, über Fragen nicht nur von Migrationsdynamik und ihre Ursachen reden, sondern auch über sozioökonomische Entwicklungen, die wir in Deutschland haben und die ja zu einem Anstieg von Kriminalität führen. Auch das ist ein bekannter, wenn auch natürlich nicht zu banalisierender Zusammenhang in der Frage, sich wirtschaftlich nicht sicher fühlend, nimmt leider auch Kriminalität zu. Und wir erkennen natürlich insbesondere bei der Zunahme von Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft, dass wir es mit einer Alterskohorte zu tun haben, die männlich jung ist, also insofern auch in einer besonderen Anfälligkeit steht. Alles das soll es nicht relativieren. Jede Tat ist die berühmte Tat zu viel und jede Tat wird auch geahndet. Und die polizeiliche Arbeit differenziert eben gerade nicht zwischen der Frage der Herkunft, sondern wer Strafrecht verletzt, hat mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. Und das bleibt auch so. In welcher Art und Weise das Land oder auch der Bund in der Frage von Einwanderung oder auch in der konsequenten Ausweisung von Straftäterinnen und Straftätern reagiert, ich glaube, das konnten wir gestern deutlich machen und das wird auch entsprechend vollzogen. Nebenbei bemerkt, auch Asylkompromisse auf europäischer Ebene, sie werden hier geflissentlich von der antragstellenden Fraktion negiert, als gäbe es nicht eben auch ganz klar ordnungspolitische Antworten auf die Themen zunehmender Einwanderung. Aber ich glaube, die entscheidende Antwort, die wollen wir auch als Landesregierung selbst geben, heute und in Zukunft. Und das ist die Antwort darauf, dass wir in einem sicheren Bundesland leben. Wir leben in einem sicheren Bundesland, weil wenn wir eben Statistik betrachten, wir bei der Häufigkeitszahl, also der Frage, wie oft wird man pro 100.000 Einwohner mit einer Straftat konfrontiert oder muss mit ihr rechnen, im bundesdeutschen Durchschnitt nach wie vor zu der Spitzengruppe gehören. Und es ist deshalb auch richtig, dass wir konsequent in die öffentliche und innere Sicherheit investieren. Die Zahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nimmt zu. Wir haben eine vorbildliche, auch im Bundesvergleich vorbildliche Ausstattung. Wir erhöhen zum 1.7. auch die Polizeizulage. Wir schaffen einen neuen, verbesserten Ordnungsrahmen für unsere Polizei. Wir reformieren kriminalpolizeiliche Arbeit. Das macht Schwerpunkte in der inneren Sicherheit deutlich. Und das macht auch deutlich, dass wir uns mit keiner dieser Entwicklungen zahlenmäßig abfinden werden, sondern den Anspruch haben, dass wir weiterhin unseren Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen können, objektiv und gerne auch in der Debatte, wenn wir sie differenziert führen, subjektiv, dass wir hier in Rheinland-Pfalz sicher leben, heute und auch in Zukunft. Vielen Dank.
Zu einer zweiten Kurzintervention hat sich Herr Dr. Bollinger zu Wort gemeldet. Bitte schön, 2 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Ebling, entweder Sie haben mir eben nicht zugehört oder Sie stellen es bewusst falsch dar. Ich habe mehrfach explizit gesagt, dass es uns um den Schutz der deutschen Staatsbürger und der anständigen Ausländer gibt, die in Deutschland leben. So viel zu den falschen Vorwürfen, die Sie da in den Raum gestellt haben. Der von Ihnen erwähnte Asylkompromiss ist eben ein fauler Kompromiss. Der ist löchrig wie ein Schweizer Käse mit viel zu vielen Ausnahmen und wird nicht zu einer wirksamen Entspannung der Situation beitragen. Da bedarf es konsequenterer Lösungen. Und ich wundere mich auch, dass Sie in irgendeiner Weise versuchen, diese Zahlen schön zu reden. Ich will nur noch mal 2 Sachen rausgreifen. Einmal der enorme Anstieg der Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer, also Asylzuwanderer von 2019 auf 2023. Ein Anstieg von 173%. Und die enorme Steigerung, die Versechsfachung der Tatverdächtigen, die hier gar nicht bleibeberechtigt wären. So, und das zeigt doch ganz deutlich einmal, wo die Problematik liegt. Und da gibt es sicherlich verschiedene Ursachen. Da wird es eben natürlich auch eine soziale Komponente geben. Aber es ist mit Sicherheit nicht die einzige. Das sagen auch Kriminologen wie Ihr Parteifreund Pfeiffer. Das ist also eine absolute Engführung, das darauf dann zu reduzieren. Und gleichzeitig ist natürlich die Problematik, dann sowohl die Menschen ungesteuert ins Land zu lassen, als auch dann vor allem, wenn jemand straffällig wird, nicht für seine Abschiebung zu sorgen. Und das ist das, was jetzt jahrelang, obwohl die Problematik eben nicht vom Himmel gefallen ist, versäumt wurde. Das muss jetzt geschehen und das erwarten eben alle Bürger von uns, alle deutschen Bürger, das erwarten die vielen anständigen Ausländer. Und die erwarten keine Ausflüchte und Erklärungen, warum das alles sozial ist. Die erwarten, dass endlich Abhilfe geschaffen wird.
Ist eine Erwiderung gewünscht, Herr Innenminister? Dann hat sich dieser Tagesordnungspunkt mit der Besprechung der Großen Anfrage erledigt. Wir kommen zum 3. Teil der aktuellen Debatte. Kinder konsequent schützen und Täter effektiv verfolgen. Mehr Flexibilität in der Strafverfolgung von Kinderpornografie. Ein Antrag der FDP-Fraktion, die Drucksache 19-9763. Und es spricht der Fraktionsvorsitzende Philipp Fernes.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute in der aktuellen Debatte auf Antrag der Freien Demokraten mit einem der abscheulichsten Verbrechen, zu denen Menschen fähig sind, und es geht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Das sind Taten, die zu Recht in unserer Rechtsordnung schwer bestraft werden, das sind Taten, die zu Recht gesellschaftlich massiv geächtet sind. Und das sind Taten, die uns zu Recht nicht ruhen lassen dürfen als Menschen, die sich insbesondere für die Schwächsten in dieser Gesellschaft verantwortlich fühlen und deswegen konsequent verfolgt werden müssen. Und gleichzeitig, und das war gelegentlich auch schon Gegenstand der öffentlichen Diskussion in Rheinland-Pfalz, hat man an einer Stelle ein bisschen seitens des Bundesgesetzgebers einen Fehler gemacht, weil man den Strafvorschrift des Umgangs mit sexueller Gewaltdarstellung, sprich dem, was man Kinderpornografie nennt, zum Verbrechen in allen Fallkonstellationen hochgestuft hat. Nun wird jeder, und mir geht das auch so, im ersten Impuls sagen, ja natürlich, wer in irgendeiner Form versucht, sich solche Darstellungen, solcher abstoßender Dinge zu verschaffen, solcher Verletzungen von menschlichen Rechten, wie es Schlimmere kaum gibt, der ist ein Verbrecher. Und gleichzeitig, das haben wir in Rheinland-Pfalz erfahren müssen, gibt es eben in Konstellationen, in denen dieser Verbrechenstatbestand einen Spielraum nicht lässt, der gewollt ist, weil jeglicher Umgang mit entsprechendem Material zum Verbrechen hochgestuft wurde. Das heißt konkret, dass Eltern, die zum Beispiel auf den Handys ihrer Kinder, warum auch immer, eine entsprechende Darstellung finden, dieses dann in Besitz nehmen und die Dinge nicht sofort löschen, sich strafbar machen können. Das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer, die im Grunde das tun, was wir von ihnen doch erwarten, wenn sie mitbekommen, dass sowas in der Schule kursiert und sowas in Besitz nehmen, sich mit der Intention, es einer Verfolgung zuzuführen, sich auch strafbar machen können und dann eben den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten aufgrund ihrer strikten und richtigen Bindung an Recht und Gesetz keine Möglichkeit bleibt, solche Verfahren entsprechend einer angemessenen Erledigung zuzuführen. Wir haben in Rheinland-Pfalz ganz konkret einen Fall, bei dem eine Lehrerin angeklagt werden musste durch die Staatsanwaltschaft, weil sie entsprechendes Material konfisziert hatte im Rahmen ihrer Dienstausübung und das eben kein privilegierter Umgang damit ist. Deswegen ist es erfreulich, dass ein entsprechender Gesetzentwurf nun am Freitag im Bundesrat beraten werden wird, und das ist der weitere Anlass für diese aktuelle Debatte, der dafür sorgen soll, dass die Mindeststrafe so abgesenkt wird, dass den Strafverfolgungsbehörden wieder die Möglichkeit gegeben ist, in von mir genannten Fallkonstellationen, wo Menschen in Wahrnehmung ihrer Verantwortung Menschen Dinge wegnehmen, diese eben nicht als Verbrecher gebrandmarkt werden. Der Umgang bleibt übrigens strafbar, um das auch glasklar zu sagen, und das muss jeder wissen, der in irgendeiner Form verantwortlich arbeitet. Wenn man mitbekommt, dass solches Material kursiert, dann gibt es nur einen richtigen Weg, und das ist das Einschalten der Strafverfolgungsbehörden. Die sind an dieser Stelle dafür zuständig und sind im Rahmen ihrer Verfolgungstätigkeit dann auch berechtigt, entsprechendes Material in Besitz zu nehmen, sprich zu asservieren, und das ist der richtige Weg. Wer nur aber an dieser Stelle im Umgang in guter Absicht einen Fehler macht, der soll sich nicht mehr der Strafverfolgung wegen eines Verbrechens gegenübersehen. Es bleibt eine Aufgabe auch der gesamten Gesellschaft und insbesondere von allen, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche haben, solchen Straftaten konsequent entgegenzuwirken. Und deswegen ist es gut, dass die Kinderrechtskonferenz in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr sich genau diesem Thema gewidmet hat. Deswegen ist es richtig, dass im Bereich der Prävention, gerade im Bereich der Schule, mehr unternommen wird, weil wir alle wissen, dass erschreckenderweise es bei diesen Delikten, bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder, ein erschreckend hohes Dunkelfeld gibt, weil es Menschen gibt, die Opfer werden und entsprechende Taten aus den Konstellationen heraus, in denen sie nicht entstehen, nicht zur Anzeige gebracht werden. Solche Taten sind verabscheuungswürdig und werden zu Recht und auch weiterhin, das will ich an dieser Stelle betonen, konsequent und streng im Rechtsstaat bestraft und geahndet. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass ein Stück weit ein Gerechtigkeitsfehler, der aus guter Absicht entstanden ist. Rheinland-Pfalz hat maßgeblich auf Bundesebene sich dafür eingesetzt, dass die entsprechende Rechtsänderung kommt, nunmehr beseitigt wird, sodass der Rechtsstaat genau so reagieren kann, wie er reagieren soll, in angemessener Härte und gleichzeitig eben dort auch angemessen, wenn es sich nicht um schweres Unrecht handelt. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Christoph Spieß.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Sexualisierte Gewalt in der Kindheit kann Betroffene für ihr gesamtes Leben traumatisieren. Jeder Fall ist einer zu viel und trifft uns im Mark. Die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist deshalb eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit und zentrale Aufgabe des Staates. Daraus ergibt sich eine uneingeschränkte Verpflichtung, dass entsprechende gesetzliche Regelungen zum Schutz davor stetig evaluiert und angepasst werden. Die Vorschriften zum strafrechtlichen Schutz von Kindern und Schutzbefohlenen, der Paragraphen 174 fortfolgende, sind seit 1973 mehrmals neu ausgestaltet worden. Es folgten zahlreiche kleinere Änderungen, die dem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung dienten. 93 Anhebung des Strafrahmens für die Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. 94 Neufassung der Strafbestand des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. 2003 Streichung des minderschweren Falls im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern und unter Strafe stellen von Cybercrimeing. 15 grundlegende Neuerungen der Paragraphen 174 fortfolgende. Hierbei wurden die Paragraphen 184b und c erheblich ausdifferenziert und gleichzeitig Anhebung des Strafrahmens für den Besitz von Kinderpornografie. 2020 Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings. Die Missbrauchsfälle von Staufen 2017, Bergisch Gladbach 2018 und Münster 2020 zeigten in aller Deutlichkeit auf, dass das Strafrecht, das sich bereits zum damaligen Zeitpunkt